The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 1. Juni.
Ökonomen reagieren positiv auf die deutlich gesunkene Inflationsrate in Deutschland. Die hat nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamts im Mai bei 6,1% gelegen. Im April betrug die Inflationsrate noch 7,2%.
Na, das wirkte ja gestern fast wie bestellt. Die Inflation hat im vergangenen Monat Mai in Deutschland einen Schritt nach unten gemacht und die Europäische Zentralbank feiert heute ihren 25. Geburtstag. Da sagen wir doch mal ganz artig Happy Birthday. Wir gratulieren allerdings mit einem leichten Beigeschmack, denn Inflation war nicht das, was vor 25 Jahren versprochen wurde, sondern Geldwertstabilität.
Wir haben doch alle notwendigen Voraussetzungen für dauerhafte Stabilität getroffen. Die Bundesregierung hat mit unseren Partnern gemeinsam, aber wir haben eine wesentliche Rolle dabei gespielt, im Vertrag von Maastricht durchgesetzt, dass die Europäische Zentralbank in Frankfurt so unabhängig ist wie die Deutsche Bundesbank und zuallererst der Stabilität der Währung verpflichtet ist.
Jetzt, 25 Jahre später, feiern die Verantwortlichen, allen voran die EZB-Präsidentin Lagarde und Olaf Scholz, der Kanzler. Ja, was feiern sie eigentlich? Sie feiern eine Fiktion, eine Geldwertstabilität nämlich, die es im wahren Leben gar nicht gibt. Olaf Scholz als Bauchredner der EZB.
It is safe to say, the ECB has been an anchor for stability in the euro area. Stability is your thing.
Safe to say ist, dass Stabilität eben doch nicht so das Ding der Notenbank ist. Denn von 5 über 10% Inflationsrate sind wir jetzt bei 6 gelandet. 2% war das Ziel. Also müsste man Trichet, Draghi und Lagarde fragen, warum bitteschön habt ihr immer wieder Geld gedruckt und damit unser Geld verwässert? Aber Scholz fragte so nicht, sondern dankte den Beteiligten.
Thank you for protecting our currency, dear Jean-Claude Trichet, dear Mario Draghi, dear Christine Lagarde. You guided and shaped monetary policy through these last 25 years. And when it mattered, your actions and words made a difference.
Natürlich denkt man unwillkürlich an die D-Mark-Zeit zurück, als die Geldmenge gesteuert und nicht geflutet wurde. Bundesbankchef, der damalige Bundesbankchef Axel Weber, ist genau deshalb zurückgetreten. So wie später dann auch der Chefvolkswirt der EZB. Helmut Kohl hatte das Ganze so nicht vorhergesehen.
Ich bin sicher, dass die Zustimmung zum Euro genau wie seinerzeit die Zustimmung zur D-Mark so sein wird, doch schon in wenigen Jahren, dass die meisten sich gar nicht mehr vorstellen können, dass es einmal anders war.
Dachte er, aber ein Irrtum. Er dachte so, weil er einen Maastricht-Vertrag verabredet hatte, der eben Obergrenzen für die Staatsverschuldung festlegt. Aber dieser Vertrag ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Professor Hans-Werner Sinn, dazu im Pioneer-Podcast.
Ja, sie hat dieses Ziel des Maastrichter Vertrages mit der Stabilität des Preisniveaus sukzessive aufgeweicht.
Denn es wurde einfach in jeder Krise, Griechenland-Krise, Finanzkrise, Corona, Geld gedruckt.
Die EZB hat seit der Lehman-Krise praktisch permanent Rettungspolitik betrieben, indem sie Staatspapiere gekauft hat. Das ist das Whatever It Takes von Mario Draghi. Das ist eine Finanzierung der Staaten mit der Druckerpresse. Man kann das drehen und wenden, wie man will. Die ist eigentlich verboten nach Artikel 123 des Maastrichter Vertrages. Man hat den gedehnt und gebogen, dass sich die Balken nur biegen.
Kurz und nicht gut, diese EZB-Jubelfeier hätte man besser abgesagt. Sie loben Verträge, die sie nicht einhalten. Sie feiern Versprechen, die sie gebrochen haben. Sie beschreiben eine Realität, die vor dem Hintergrund der Inflation nur noch irreal wirkt. Aber Fakten stören nur. Olaf Scholz weiß, was hier gemeint ist.
Das ist ein sehr schöner 25. Geburtstag.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Er ist ein Monarch, ein Demokrat Und korrupt ist er auch. Das Leben von Spaniens König Juan Carlos bietet viel Stoff für einen Film. Und genau deswegen hat Produzent und Autor Christian Beetz über diesen König eine Dokumentation gedreht.
Ja, Juan Carlos hat viele Leidenschaften. Neben dem Geld und den Frauen sind das auch Großwildjagden.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt kennt die neuen Zahlen vom amerikanischen Softwareunternehmen Salesforce. Und wir staunen über neue Kreuzfahrtkonzepte. Und außerdem gratulieren wir dem Topmodel Heidi Klum zum 50. Geburtstag.
King Juan Carlos is reported to have abruptly left the country.
Viva el Rey! Viva! Viva España!
Juan Carlos I. hat Spanien von 1975 bis 2040, also fast 40 Jahre als Monarch geführt, dann dankte er plötzlich ab. Viele haben ihn noch in Erinnerung als den König, der Spanien aus der Franco-Diktatur in eine Demokratie übergeführt hat und der sich 1981 einem Putsch des Militärs entgegenstellt. Als Vater und Ehemann haben wir ihn auch in Erinnerung als Vater und Ehemann einer glücklichen Familie. Doch dieses Bild, es war nur Fassade. Juan Carlos, Liebe, Geld, Verrat, heißt eine vierteilige TV-Dokumentation, zu sehen derzeit bei Sky. 2 Millionen teuer war diese Produktion. Darin wird die Entzauberung des spanischen Monarchen gezeigt. Es geht um eine Geliebte, viele Geliebte. Es geht um eine brutale Elefantensafari, um Geheimdienstaktivitäten, Steuerbetrug und Millionenbeträge der Saudis, die auf seinem Konto gelandet sind. Ich habe den Macher dieser Sky-Dokumentation ins Studio eingeladen, den Berliner Produzenten und Mitautoren dieses Films, Christian Beetz. Und da ist er jetzt. Einen schönen guten Morgen, Christian Beetz.
Guten Morgen.
Carlos, der Juan Carlos, war für mich immer ein Held. In eurem Film ist er nicht mehr ein Held am Ende, aber zu Beginn ja schon. Er war ein Held. Warum? Weil er das faschistische Spanien beendet hat nach dem Tod von Franco, richtig?
Richtig. Auch in unserer Serie ist er zu Anfangs noch ein Held, also strahlt wirklich förmlich. Es ist ein Mensch, ein König, der die Demokratie in Spanien etabliert hat. Spanien
nach Was heißt etabliert? Überhaupt wiederhergestellt hat?
Absolut, wiederhergestellt hat, gegen einen Militärputsch sich aufgestellt hat.
Also dann auch noch gleich retten musste, nachdem die Franco-Anhänger geputscht haben. Wir sind jetzt hier in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unterwegs. Da hat er doch bewiesen, dass er nicht ein Monarch alten Stils ist, sondern ein Demokrat.
Absolut, dass er ein Demokrat ist und auch ein junger, frischer König ist, der einen neuen Wind nach Spanien bringt.
Und wann ist dieser Juan Carlos auf die schiefe Bahn geraten?
Ja, wo viel Licht, da ist auch Schatten. Und das scheint ein schleichender Prozess zu sein. Das war noch zu Zeiten von Franco. Vielleicht die Älteren erinnern sich noch daran, wir hatten eine Energiekrise damals, eine Ölkrise. Und so wurde der junge König, der noch kein König war, ausgesandt, diplomatische Beziehungen zu den Saudis aufzubauen und Öl nach Spanien zu bringen. Also Spanien hatte danach keine Ölkrise, sondern hatte viel Öl. Und er sagte, okay, pro Barrel ist es okay, wenn ich ein paar Cent davon abbekomme für meine private Schatulle.
Bertossa geht kurzerhand in das Büro von Ron Gestion, konfisziert die Computer und findet so das Kronjuwel der Geschichte. Den Lucum-Fonds vom August 2008 mit einem 65 Millionen schweren Konto bei der Mirabeau-Bank.
Yves Bertossa ist eine Transaktion über 100 Millionen Dollar vom saudischen König besonders ins Auge gefallen. Die Bank rechtfertigte diese als Schenkung eines Königs an einen anderen.
Sie mussten es irgendwie schaffen, die Gelder zu verschieben, ohne dass der Name des Königs zu sehr auffiel.
Daraus wurden dann später die 100 Millionen, die man gefunden hat?
Die 100 Millionen, also daraus wurden in der Zeit laut New York Times 1,8 Milliarden. Andere Medien sprechen von über 2,2 Milliarden.
Aber 100 Millionen hat er ja definitiv vom saudischen Könighaus überwiesen bekommen und an der Steuer vorbei auch eingesackt.
Ja, das ist dadurch aufgefallen, weil er diese 100 Millionen dann über verschiedene Wege, Cayman Islands und so weiter, seiner Geliebten geschenkt hat. Also bei ihr sind 65 Millionen dieser 100 Millionen noch angekommen.
Immerhin großzügig, würde ich sagen.
Aus seiner Sicht nicht großzügig, weil seine Begründung war, naja, so viel hat ihm ungefähr auch seine Königin gekostet, Sophia. Und es sei nur gerecht, dass seine langjährige Geliebte, die er auch heiraten wollte, die Spaniens Königin werden sollte, die Deutsch-Dänin Corinna Sainz-Wittgenstein, ihr auch dann 65 Millionen zustehen.
Aber er war nicht zu allen Frauen so großzügig. In eurem Film lerne ich, er hat Tausende von Geliebten gehabt. Stimmt das?
Das wissen wir nicht, aber es gibt unheimlich viele Anekdoten dazu. Also er war ein Frauenheld, also er ist auch sehr charmant, großgewachsen, eloquent, Mitglied der Olympiamannschaft der Spaniens gewesen, also gesegelt. Also ein richtiger Don Juan, würde man sagen. Und er hat sehr, sehr viele Geliebte gehabt.
Und ich meine, seine Hauptgeliebte war das spanische Volk, denn die Spanier haben diesen König, diesen demokratischen Juan Carlos I., sehr gemocht, sehr geliebt, verehrt, bis zu diesem Tag, an dem das Elefantenbild auftaucht. Erzähl uns, was es mit diesem Elefanten, dem geschossenen Elefanten auf sich hat.
Ja, Juan Carlos hat viele Leidenschaften. Neben dem Geld und den Frauen sind das auch Großwildjagden. Und die hat er dann meistens mit irgendwelchen anderen Staatsoberhäupten durchgeführt, im Verborgenen vor allen Dingen, also nicht in der Öffentlichkeit, weil das nicht so gut ankommt. Und 2012 verletzt er sich in Botswana, hat sich an der Hüfte gebrochen und muss nach Spanien per Flugzeug schnell eingeflogen werden. Und da tauchen zwei Dinge auf. So auf der einen Seite auf einmal durch die Medien, wo kommt der eigentlich her? Dann taucht ein Foto auf mit einem toten Elefanten. Und es taucht Corinna Sainz-Wittgenstein als Begleiterin das erste Mal in der Öffentlichkeit auf. Und das alles zu einem Zeitpunkt, wo eine große Wirtschaftskrise in Spanien herrschte.
Kurz nach dem Frühstück wurde in der Nähe des Camps ein Elefant gesichtet.
Es war verrückt. Ich weiß nicht, ob es der König war, aber ein Elefant wurde erschossen.
Es war Freitagmorgen und ich war schon früh im Büro, so gegen 8.15 Uhr. Kurz darauf rief mich Rafael Sportorno an und sagte mir, der König hätte letzte Nacht in Botswana einen Unfall gehabt und sich die Hüfte gebrochen.
Die Leute hatten das Gefühl, ihr König lebt auf großem Fuß und er lebt anders, als er es ihnen vorgespielt hat.
Ja, sie hatten das Gefühl, dass er ein Parallelleben führt.
Ich sehe da Bilder im Film, wo die Straße brennt, wo das Volk wirklich aufgewühlt, erregt ist auf diesen bis gestern so geliebten König.
Da hat sich eine unheimliche Wut entbrannt. Man muss sich vorstellen, dass in Spanien eine Jugendarbeitslosigkeit von über 60% herrschte. Also eine Perspektivlosigkeit. 30-Jährige, 35-Jährige sind bei ihren Eltern nie ausgezogen. Und dann hast du einen König, der auf Großwildjagd geht und Elefanten schießt, die er vorher natürlich bezahlt.
Er hat sich später dafür entschuldigt, muss man sagen.
Das war das erste und einzige Mal, dass ein König und dann noch König Juan Carlos sich bei seinem Volk entschuldigen musste.
Kam auch nicht gut an, lerne ich. Die Menschen haben diese Entschuldigung als, ich weiß auch nicht, Schwäche der Monarchie verstanden.
Nicht nur das, sondern er hat ja auch kurz vorher eine moralische Rede noch gehalten, dass alle den Gürtel enger schnallen müssen, dass Spanien zusammenhalten müssen muss, während er in der Welt rumfliegt und Elefanten und Bären abschießt.
Also wer ist er jetzt für dich nach dieser intensiven Beschäftigung von dir und eurem Team? Vier Teile habt ihr gemacht zu seinem Leben, das ja nicht beendet ist und auch der Fall Juan Carlos nicht beendet ist. Aber wer ist er für dich? Ein Scharlatan, Raubtier, das Wort fällt in dem Film, Bösewicht, Halunke, ein gewöhnlicher Krimineller vielleicht sogar, aus Versehen König geworden?
Er ist eine absolut komplexe Figur. Und das hat es für uns auch so spannend gemacht, sich dann über 4 Stunden im Grunde mit ihm zu beschäftigen.
Weil 4 Stunden im Film, aber in Wahrheit habt ihr euch doch Monate mit ihm beschäftigt.
Wir haben uns Jahre damit beschäftigt. Und wir haben das Glück auch gehabt, dass wir seine engsten Freunde vor die Kamera bekommen haben und auch seine größten Feinde. Und wirklich ein Porträt von ihm zeichnen konnten, was eine unheimliche Komplexität in sich trägt. Auf der einen Seite natürlich dieser glanzvolle Held der Demokratie, auf der anderen Seite unheimlich skrupellos, unheimlich geldgierig. Also Tresore im Palast, wo unheimlich viel Bargeld liegt. Rolex-Uhren, wo er sich teure Autos jedes Mal schenken lässt, auch wenn er Mercedes-Benz hier getroffen hat, den Zetschke irgendwie, dann war es klar, dass er einen Maybach geschenkt bekommt und eine Gier hatte, die nicht stillbar war.
Habt ihr versucht, mit ihm zu sprechen für diesen Film in erklärender, sich selbst erklärender Absicht vielleicht?
Ja, haben wir. Also wir waren, also ich persönlich war, ich habe selbst seine Mobilnummer auch, also wir waren in Kontakt die ganze Zeit, weil ich ihm gesagt habe, das habe ich eigentlich allen gesagt, ich werde diesen Film machen, ich werde diese Serie produzieren und ich werde sie für ein internationales Publikum produzieren. Das heißt, sie kommt raus und ihr habt die Chance, entweder zu sprechen und eure Version der Geschichte zu erzählen oder andere erzählen sie über euch. Und ich glaube, das macht auch diese Serie aus, dass wir alle, die darin vorkommen, haben eine Agenda. Und die Freunde von Juan Carlos, die haben vorher mit Juan Carlos gesprochen, das haben sie uns auch transparent gesagt, ob sie sprechen dürfen zu uns vor der Kamera. Und sie haben das Greenlight bekommen. Ich habe ihm auch Briefe geschrieben. Ich habe ihm auch mitgeteilt, mit wem ich Interviews gerne machen möchte und habe durch ihn Greenlight dafür auch bekommen. Und eigentlich spricht er durch seine Freunde zu uns.
Na gut, Christian, ich bedanke mich für dieses Update. Wer da denkt, dass ein Film über Juan Carlos die Fortsetzung von Bunte und Klatschgeschichte mit anderen Mitteln ist, der irrt. Das ist hier ein Thriller, den ihr verfilmt habt, eher in der Kategorie True Crime. Eine wahre Geschichte über ein Verbrechen sozusagen der spanischen Elite.
Absolut. Und das ist für uns ist es eine Art Shakespeare-Drama, was hier stattfindet. Also ein Königshaus, was sich verstrickt in ihrem Machtinteresse und Geldinteresse und wo jeder und jede ein eigenes Interesse verfolgt.
Vielleicht ist die beste Idee, die Monarchie doch einfach abzuschaffen. Ich bedanke mich für unser Gespräch.
Vielen Dank für deine Einladung.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da schaut man auf das weitere Prozedere im Schuldenstreit der Vereinigten Staaten. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Gestern Abend kam ja der verhandelte Schuldendeal des Präsidenten mit dem Oppositionsführer im Repräsentantenhaus zum Votum. Anne, sag uns, wie ist die Nummer ausgegangen?
Ja, das Repräsentantenhaus hat für den Deal gestimmt und mehrheitlich angenommen. Sowohl Demokraten als auch Republikaner, die ja dort die Mehrheit haben, nahmen die Einigung so an. Großes Aufatmen also erstmal. Und das war jetzt auch so ein bisschen ein Test für den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy. Der hat ja den Deal mit Präsident Joe Biden im Namen der Republikaner ausgehandelt. Dass sie jetzt dafür gestimmt haben, zeigt, dass sie doch mehrheitlich hinter ihm stehen. Komplett abgewendet ist die Zahlungsunfähigkeit der USA aber noch nicht. Der Deal muss jetzt auch noch vom Senat angenommen werden. Da haben ja die Demokraten die Mehrheit. Trotzdem heißt es von beiden Parteien, dass man den Deal jetzt innerhalb der nächsten 48 Stunden dort verabschieden will, also noch vor dem Wochenende. Laut aktuellen Berechnungen droht nämlich ab Montag schon die Zahlungsunfähigkeit, wenn die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird. Also das ist jetzt schon wieder alles super knapp, aber irgendwie alle sind hier guter Dinge, dass das noch rechtzeitig alles durchgeht und die Zahlungsunfähigkeit noch in letzter Minute abgewendet werden kann.
Und dann gab es da auch noch Zahlen von Salesforce. Das ist ein Softwareunternehmen, das bietet Cloud-Computing-Lösungen an. Anne, sag uns, wie sind die ausgefallen?
Ja, eigentlich ganz gut, Gabor. Es gab ein deutliches Umsatzplus von 11% und auch die Gewinne konnten gesteigert werden. Mit beiden Zahlen wurden die Analystenerwartungen übertroffen. Außerdem wurde die Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben. Also eigentlich echt super. Ich sag aber eigentlich, weil die Anleger das nicht so super fanden. Für die Salesforce-Aktie ging es nachbörslich zwischenzeitlich um bis zu 7% nach unten. Das lag daran, dass sich die Anleger an zwei Dingen festhielten und sich da ein bisschen reinsteigerten. Zum einen wurde der Ausblick für den Umsatz nicht angehoben, sondern gleichgelassen. Und die Kosten lagen im vergangenen Quartal höher als von Analysten erwartet. Die stiegen um 36%. Großkunden würden Deals genauer analysieren und sich Zeit lassen bei den Kaufentscheidungen, hieß es. Trotzdem darf man aber nicht vergessen, die Salesforce-Aktie hat in diesem Jahr schon 67% gewonnen. Also so einen kleinen Dip kann man, glaube ich, verkraften.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass erfolgreiche Karrieren auch in der deutschen Provinz gestartet werden können, zum Beispiel in Bergisch Gladbach. Denn von dort kommt Heidi Klum, Topmodel, Moderatorin, Sängerin und TV-Produzentin. Heute wird sie 50 Jahre alt. Angefangen hat alles im Jahr 1992, als die junge Heidi Klum in Thomas Gottschalks Show Gottschalk Late Night bei einem Modelwettbewerb teilgenommen hat und, na was wohl, gewonnen hat.
Eine wird durch das Tor kommen und sie ist das Model 92. Ihr Name? Herr Zoll.
Und die Gewinnerin ist Heidi Klum.
Es war der Start einer großen Karriere, wobei sie auf ihrem Weg nicht immer nur Fans hatte.
Ja, wissen Sie, Heidi Klum, ich kenne sie nicht. Ich finde, dass die deutsche Vogue tolle Bilder von ihr. So gut konnte ich mir die gar nicht vorstellen. Dieser junge Fotograf, wie heißt der, Francesco Caraceni, hat unglaublich tolle Bilder von dieser Heidi Klum gemacht, die ich nicht kenne. Auch Claudia, ihr kennt die auch nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.
In Paris war sie also nicht. Und auch wenn Modeschöpfer Karl Lagerfeld Heidi Klum nicht kannte, tat das dieser Weltkarriere, muss man heute sagen, kein Abbruch. Ihren Durchbruch hatte sie dann 1999, als sie das Cover der Sports Illustrated zierte und im selben Jahr die ganz großen Flügel auf der Victoria's Secret Show trug. Seit Januar 2006 schon moderiert sie die Sendung Germany's Next Topmodel und erntet für ihre teilweise harten Worte gegenüber den Bewerberinnen zuweilen auch harte Kritik.
Beim Fotoshooting fand ich dich eigentlich ganz gut, aber so dein Gesicht hat sich irgendwie nie verändert. Du bist dann gehopst und hast es irgendwie dann vergessen und das geht ja dann auch so rauf und runter das Gesicht, weißt du, so.
Sie ist ein gern gesehener Gast bei den großen amerikanischen Talkshows wie der von Jimmy Kimmel.
Now you are going to teach me something tonight, which I'm interested in, and I can't even fathom how this is going to work. But apparently that there's an exercise that is done.
Well, it's an exercise that we kind of thought about would be a great exercise to do if you don't know how to wear high heels.
Seit 2013 schon sitzt sie in der Jury der amerikanischen Castingshow America's Got Talent.
I don't know what to say. I'm like speechless, you know? Like sometimes you have someone on the stage and you hear their voice and just everything about you. You just light up. I see a light around you and I don't know, like immediately I fell in love with you.
Also kurzum, diese Frau ist umtriebig und zwar umtriebig als Geschäftsfrau. Sie kann sich seit nunmehr Jahrzehnten im wirklich hart umkämpften Showbusiness halten in Deutschland, aber eben auch in den USA. Ihr Vermögen wird, kein Wunder also, auf rund 160 Millionen Dollar geschätzt, selbst verdient und nicht, wie bei Juan Carlos, ergaunert.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass der Kreuzfahrtgast von heute so ein anspruchsvolles Wesen ist. So wie Marcel zum Beispiel. Der hat sogar einen eigenen YouTube-Kanal und listet da auf, was ihm an seinen Kreuzfahrten gefällt und was ihn eher stört.
Ein weiterer negativer Punkt, der uns aufgefallen ist, ist, dass um die Wasser- und Weinkaraffen, die verwendet werden, normalerweise so ein weißes Tuch drum gebunden wurde, damit es nicht kleckert oder tropft, wenn eingegossen wird. Und dieses weiße Tuch war bei uns auf der Reise jetzt zumindest nicht mehr um diese Karaffen herum, sodass es passiert ist, was passieren musste, nämlich dass gekleckert und getropft wurde beim Eingießen.
Na, sowas kann einem natürlich die ganze Kreuzfahrtreise versauen. Aber das zeigt hier nur, der Kreuzfahrtpassagier von heute, der will umworben, der will gehegt und gepflegt werden. Das weiß auch der TUI-Chef. Sebastian Ebel heißt der Mann, der jetzt im Interview mit der Süddeutschen Zeitung seine Kreuzfahrtstrategie dargelegt hat. Der Trend geht demnach ganz klar zur Themenkreuzfahrt. Heavy-Metal-Kreuzfahrten zum Beispiel sind ein echter Verkaufsschlager. An Bord sind dann 2500 Heavy-Metal-Fans.
Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, es gibt Menschen, die leben die ganze Zeit nur hinten in der Party-Area, im fahrenden Aschenbecher, wie der auch genannt wird. Da gibt es Menschen, die wohnen da eine Woche lang. Und das ist der große Unterschied. Du kommst hier nah an die Gäste ran und deswegen sind alle ganz entspannt. Alles ist hier ganz locker hier und super.
Und damit das so bleibt, hat der Hotelmanager Bier nachgeordert. Viel Bier. Über 50.000 Liter sind nun insgesamt an Bord. Sicher ist sicher.
Ich glaube, denen ist es dann auch egal, ob ein Tuch um die Bierflasche gewickelt ist oder ob es kleckert oder tropft. Aber neben Heavy Metal Cruises, die schon weltweit richtig etabliert sind, gibt es mittlerweile auch noch andere Themenkreuzfahrten, die sich größter Beliebtheit erfreuen. Es gibt zum Beispiel die Oktoberfestkreuzfahrt. Es gibt Karnevalskreuzfahrten. Und es gibt Strickkreuzfahrten, wo die ganze Zeit nur gestrickt wird.
So I never get to knit except on a cruise. What I want you to know is we're going to be doing our fourth knit and stitch cruise.
Die Strickkreuzfahrt, die ist dann im Vergleich zur Heavy Metal Cruise wahrscheinlich ein bisschen ruhiger. Zu ruhig, finde ich. Und deswegen schicken wir heute Morgen mal eben den Robbie Williams aufs Sonnendeck. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen und freuen Sie sich auf Chelsea Speaker, die Sie morgen an diesem Mikrofon in Empfang nehmen wird. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steinke. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the stars, it's near beyond the moon. I know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.